Amen. Danke, liebes Lobpreisteam, für diese starke Lobpreiszeit. An solchen Sonntagen bin ich nochmal extra dankbar für Lobpreiszeiten wie diese, die den Fokus wegrichten von den Aufregungen, von den Nervositäten und hin zu Gott richten. Ich freue mich heute, zu euch reden zu dürfen. Es ist eine große Ehre für mich und bin sehr dankbar für die Möglichkeit. Und genau, ich würde einfach gerne mit einem Gebet starten. Gott, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass deine Gnade heute neu ist, Gott, dass deine Liebe heute neu ist, Gott. Und ich danke dir, dass wir hier versammelt sein dürfen in deinem Namen, um dich groß zu machen, Gott. Wir preisen dich, wir ehren dich, Gott. Und wir wollen heute von dir hören, Gott. So rede du heute an diesem Morgen und wirke du. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich würde gerne mit einer Frage starten. Wer kennt das Sprichwort, wie du mir, so ich dir? Das ist ein sehr bekanntes Sprichwort, denke ich. Ich glaube, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich sehr gerne Serien und Filme gucke. Noch jemand hier? Sehr gut. Und was auffällt, ist oft, dass es in diesen Filmen oder Serien geht es oft um dieses Motto, wie du mir, so ich dir. Oder im Umkehrschluss irgendwie, geht es um Rache, um Vergeltung, um jemandem etwas heimzuzahlen. Und irgendwie ist das so ein bisschen verankert dort. Es gibt so ein bisschen Spannung und so, aber ich möchte dir heute von einer Person zu Anfang erzählen, die anders lebte als dieses Motto. Und zwar war es ein Mann um das Jahr 420 herum. Und dieser Mann lebte in Britannien, war Sohn von einem reichen Eltern so, aber wurde in jungen Jahren, so in seinem Teenie-Alter, wurde er von Sklavenjägern verschleppt und entführt und in die Sklaverei in Irland verkauft. Dort hat er den Glauben gefunden. Er hat in dieser trostlosen Zeit, in dieser schweren Zeit, wo er versklavt wurde, hat er zu Gott gefunden und bei ihm Trost gefunden. Und nach einigen Jahren hat er eine Vision bekommen, dass er entkommen wird. So. Und dann ist das auch passiert, ein paar Monate später, dass es ihm gelungen ist, zu entkommen. Und er wurde wieder vereint mit seiner Familie in Britannien. Und doch nur ein paar Jahre später hörte er diesen Ruf, dass er zurück nach Irland gehen soll, in das Land, wo er versklavt wurde, wo er die ganzen Grausamkeiten erlebte und mit diesem Glauben, den er gefunden hat, mit dieser rettenden Botschaft, mit dieser hoffnungsvollen Botschaft, ging er zurück in das Land Irland und hat den Leuten von Jesus erzählt. Er hat viele Kirchen gegründet, Schulen, Kapellen und verschiedene Einrichtungen so, und Tausende hat er zum Glauben geführt, zum Glauben an Jesus, mit dieser Liebe und dieser Hoffnung. Und vielleicht, wenn ihr euch eine Geschichte auskennt, wisst ihr schon, von wem ich rede. Dieser Mann hieß, oder kennt man unter dem Namen St. Patrick, der einen nationalen Feiertag in Irland hat. Am 17. März, erst letzte Woche, wurde das zelebriert, der St. Patrick's Day. Und dieser Mann lebte nicht nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, sondern er lebte nach einem anderen Motto. Scheinbar lebte er nach einem Motto, welches ich heute als meinen Predigttitel genommen habe: Wie er mir, so ich dir. Also ein ganz anderer Fokus. Er hat es nicht abhängig gemacht davon, was die Leute ihm angetan haben, was er bekommen hat sozusagen von den anderen Menschen, sondern sein Leben war davon abhängig, was Jesus für ihn getan hat. Und daraus hat er agiert. Genau. Der Predigttext für heute steht in Johannes 13, 1 bis 17. Und ich glaube, da erkennen wir dieses Motto auch wieder. Lass uns das mal gemeinsam lesen. Johannes 13, 1 bis 17. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen? Sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Ein ganz interessanter Text, wie ich finde. Und bevor wir weiter in den Text reingehen, möchte ich gerne ein bisschen Kontext geben um diese Textstelle. Vielleicht habt ihr bemerkt von der letzten Predigt, dass da ein kleiner Sprung ist im Johannesevangelium. Die Predigt letzte Woche von Lars über Lazarus, die ist in Kapitel 11 gewesen. Jetzt befinden wir uns in Kapitel 13. Und das Evangelium Johannes wird von Theologen oft in vier grobe Abschnitte unterteilt. Das ist einmal das Prolog, also die Einleitung. Einmal das Epilog, also die Zusammenfassung oder das Ende. Und zwei große Bereiche, die oft so beschrieben werden als das Buch der Zeichen und Wunder, was bis Kapitel 12 geht, und dann das Buch der Herrlichkeit ab Kapitel 13. In dem Buch der Wunder, also die Kapitel 1 bis 12, da finden wir ganz viele große Wunder. Also Nico hat über die Hochzeit bei Kana gepredigt, wo Jesus Wasser zu Wein macht. Da ist die Speisung der 5000, die Auferstehung von Lazarus, wo Lars letzte Woche drüber gepredigt hat. Und es geht um viele Wunder, viele Zeichen, die Jesus vollbracht hat. Aber ab Kapitel 13 fängt das Buch der Herrlichkeit an. Und wir befinden uns hier am Anfang von Kapitel 13, also am Anfang dieses neuen Abschnittes. Wir befinden uns an einem Wendepunkt. Und diese Fußwaschung fungiert somit hier als Einleitung in diesen neuen Abschnitt des Johannesevangeliums. Es leitet ein in die Passionsgeschichte. Alles, was von hier an folgt, baut hin auf das Kreuz und die Auferstehung. Also wir haben in den nächsten Kapiteln finden wir Geschichten, wie Jesus zum Beispiel den Verrat von Petrus voraussagt oder Jesus die Jünger auf seinen Tod vorbereitet, wo Jesus verspricht, dass er den Heiligen Geist senden wird, wo Jesus für seine Jünger betet und dann natürlich auch den Verrat und Jesu Tod und Auferstehung. All das befindet sich in diesem neuen Abschnitt. All das befindet sich in diesem Teil, wo es um die Herrlichkeit Jesu geht, die sich in seinem Tod und der Auferstehung verdeutlicht und offenbart. Ab hier herrscht ein anderer Fokus. Es geht nicht mehr um die Zeichen und Wunder, das hatten wir schon, sondern es geht um die Herrlichkeit Jesu. Und diese Geschichte hier leitet ein in diesen neuen Abschnitt. Und das Besondere an dieser Geschichte ist auch, dass es sie nicht in den anderen drei Evangelien gibt, sondern es gibt diese Geschichte nur in dem Johannesevangelium. Also die anderen berichten von dem Abendmahl, aber nicht von dieser Fußwaschung. Und vielleicht stellst du dir die Frage, was macht diese Geschichte so besonders, dass Johannes als einziger von ihr berichtet? In Vers 1 lesen wir, dass Jesus den Jüngern damit den vollkommensten Beweis seiner Liebe gab. Und ich habe mich gefragt, aber was macht diese Fußwaschung so besonders, dass es der vollkommenste Beweis Jesu Liebe ist? Was ist an dieser einen Tat so besonders? Genau, dafür lass uns gerne weiter in den Text reinschauen. Versen 1 und 4 bis 5 gucken wir nochmal rein. Steht, das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Dann Vers 4 und 5. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen, um mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Ihr müsst wissen, zu der Zeit war es ganz und gar nicht üblich, dass jemand von hoher Stellung, von niedriger Stellung die Füße gewaschen hat. Tatsächlich war es sogar nur üblich, dass die Niedrigsten der Niedrigsten, also die Sklaven und noch nicht mal die jüdischen Sklaven, sondern nur die nichtjüdischen Sklaven, diese Tat vollbracht haben. Denn es war eine demütigende Aufgabe und es war ganz und gar nicht üblich, dass sogar der Meister oder der Lehrer dieser Versammlung diese Aufgabe übernommen hat. Es war noch nicht mal üblich, dass Freunde oder Bekannte, Leute, die sozusagen gleichgestellt waren, sich einander die Füße wuschen. Sondern, wie gesagt, nur Sklaven haben anderen die Füße gewaschen. Und auch keiner, der am Mahl teilgenommen hat, durfte anderen die Füße waschen. Das war auch schon ein No-Go. Und geschweige denn ein Meister oder Lehrer, der diese Versammlung leitete. Zum Vergleich sehen wir in Johannes 1, Vers 27, wie Johannes der Täufer schon berichtet, und ich bin es nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Er sah sich als nicht würdig genug an, Jesu Riemen zu lösen. Selbst das war ihm schon zu viel, weil Jesus so heilig, so hoch war, so göttlich. Doch Jesus im Gegenzug wäscht sogar die Füße der Jünger. Er als der über alle gestellt ist, wo es heißt, dass Jesus ihm Macht über alles gegeben hat. Er macht sich klein und wäscht die Füße seiner Jünger. Der Sohn Gottes, der allmächtig ist, dem alle Macht der Welt gegeben ist. Und trotzdem macht er sich klein und dient den Jüngern auf diese undenkliche Weise in der Zeit. Und es symbolisiert auch so ein bisschen die Verwundbarkeit, dass Jesus sich verwundbar macht. Er zieht sein Obergewand aus, er bindet sich ein leinenes Tuch um, er entblößt sich sozusagen ein Stück weit, um den Jüngern zu dienen. Er macht sich verwundbar vor seinen Jüngern. Wenn wir weiterschauen in Vers 6 und 7, heißt es, Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wir merken hier, irgendwie ist etwas anders an dieser Fußwaschung. Es ist nicht nur diese undenkliche Tat, die zu der Zeit nicht üblich war, sondern Jesus verbindet mehr damit. Es hat irgendwie eine größere Bedeutung, die Petrus scheinbar nicht zu verstehen scheint. An dieser Aussage von Petrus können wir auch irgendwie deuten, dass es scheinbar komplette Stille war, dass komplette Stille herrschte zu diesem Zeitpunkt. Alle Jünger waren sprachlos, dass Jesus vor ihnen auf die Knie gegangen ist und ihnen die Füße gewaschen hat. Und Petrus bricht hier diese Stille mit seiner entsetzten Frage, die wahrscheinlich alle Jünger dachten, aber keiner sich traute auszusprechen. Die Frage zielt darauf hin, wie unangebracht es doch ist, dass Jesus ihnen die Füße wäscht als Meister und Lehrer. Aber für Jesus geht es hier um mehr als nur die Waschung der Füße. In Vers 8 sagt er, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Man kann sich denken, Aber was hat das miteinander zu tun? Wie hat dieses Füßewaschen etwas damit zu tun, Gemeinschaft mit Jesus zu haben? Wird er ausgeschlossen vom Abendmahl, wenn er sich nicht die Füße waschen lässt? Aber wie vielleicht, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist das, wo wir uns hier gerade befinden, in Kapitel 13, der Anfang von einem neuen Abschnitt im Evangelium, wo es um Jesu Herrlichkeit geht. Alles, was sich von nun an abspielt, dreht sich um die Passionsgeschichte, um Jesu Tod und Auferstehung und so auch diese Geschichte. Diese Fußwaschung symbolisiert nämlich die Waschung der Sünden, die Jesus am Kreuz vollbringen wird. Es deutet schon mal hin zu dem Tod Jesu am Kreuz und wie durch sein Blut wir reingewaschen werden. Eine viel, viel tiefere Bedeutung als das, was die Jünger gerade vor Augen hatten, was sie schienen zu verstehen. Und da bemerken wir, warum Jesus sagt, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Keiner kann Gemeinschaft mit Jesus haben, wenn wir nicht reingewaschen sind von unseren schönen Sünden, wenn wir das Geschenk seiner Vergebung annehmen. Diese gering aussehende Tat der Fußwaschung symbolisiert die höchste Tat, die Jesus am Kreuz vollbracht hat. In 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es, und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Da haben wir auch nochmal dieses Bild von Reinigen, von einer Waschung, einer Reinwaschung. Und das ist das, was hier symbolisiert wird. Die Fußwaschung, diese Tat, die eigentlich so demütig und absurd scheint, als Zeichen für das, was Jesus noch vollbringen wird. Und da sehen wir auch, dass es wirklich der vollkommenste Beweis Jesu Liebe ist. Nicht diese Fußwaschung, die ja auch absurd ist, die in der Zeit gar nicht üblich war, aber der Tod am Kreuz. Wie es in Johannes 15, Vers 13 steht, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie gibt. Das ist der vollkommenste Beweis der Liebe. Und das wird hier gezeigt. Jesus möchte das hier offenbaren und schon mal genau durch diese Fußwaschung symbolisieren. Sein Tod, der vollkommenste Beweis seiner Liebe ist. Und nicht nur für die Jünger, sondern für jeden Einzelnen. Diese dienende Liebe nimmt Gestalt an in dem Zeichen der Fußwaschung, aber findet Vollendung erst am Kreuz. Und was ich interessant finde, ist, dass Jesus Petrus hier vor eine Entscheidung stellt. Er sagt, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Es ist nicht, hey, wenn du jetzt Nein sagst, also du bist raus sozusagen. Nee, er sagt, wenn, dann. Es ist eine Entscheidung. Er stellt ihn vor die Entscheidung, lässt du mich dir dienen? Lässt du mich dir die Vergebung geben, lässt du mich dich reinwaschen. Jesus zwingt niemanden, auch Petrus hier nicht, eine Entscheidung für ihn zu treffen und seine Vergebung oder die Reinwaschung der Sünden zu treffen. Aber er zeigt uns die zwei Möglichkeiten auf. Möchtest du Gemeinschaft mit mir haben oder nicht? Es ist deine Entscheidung. Und wie bei Petrus stellt auch Jesus dir die Frage, lässt du mich dir dienen? Lässt du mich dir die Füße waschen? Nimmst du das Geschenk der Gnade an, der Vergebung? Willst du Gemeinschaft mit mir haben? Ich möchte das. Es ist aber immer wieder eine neue Entscheidung. Und manchmal haben wir so ein einseitiges Bild von Jesus, wo wir ihn sehen als den Allmächtigen, als den Heiland, den Retter, dem all unser Lob und unser Respekt gebührt und gilt. Und das ist richtig, was er in den nächsten Versen sagt. Das stimmt. Ihr sagt es und es ist wahr. Und trotzdem macht sich Jesus auch klein und möchte uns dienen. Er kommt zu den Jüngern und dient ihnen. Und so auch zu uns. Er möchte uns dienen, obwohl er der Herrscher ist, der Retter, der Allmächtige, macht er sich trotzdem klein und verwundbar, um uns zu dienen. Er kommt runter zu uns. Erst kommt sein Dienst an uns und dann unser Dienst für ihn zurück. Erst müssen wir von seiner Liebe erfüllt werden, bevor wir diese Liebe weitergeben und zurückgeben können. Gehen wir weiter im Text, Verse 12 bis 17. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Hier wird eine neue Facette offenbar von dieser Fußwaschung. Zu einer Seite ist es die Symbolisierung für das Werk am Kreuz, wo Jesus uns von den Sünden frei wäscht und rein wäscht. Aber auf der anderen Seite hat es auch einen praktischen Aspekt, dass wir Jesu Beispiel folgen sollen und unseren Mitmenschen dienen sollen. Unter Jesus sind wir alle gleichgestellt. Keiner ist besser oder erhabener als der andere. Denn nicht mal Jesus, der Meister und Herr, scheute sich, sich zu demütigen und die Füße zu waschen. Als Meister und Herr war es trotzdem nicht unter seiner Würde, diese Aufgabe auszuführen. Also kann es auch nicht unter unserer Würde sein, einander zu dienen und sinnbildlich die Füße zu waschen. Jesus geht als Beispiel voran und wir sollen folgen. Oft sagen wir, ich folge dir, oder wir singen es in Liedern, ich folge dir nach, ich folge dir. Und das heißt nicht nur, ich glaube an Jesus, das heißt es auch. Aber es heißt auch, dahin, wo du gehst, gehe ich auch. Das, was du tust, das tue ich auch. Und das, was du sagst, das sage ich auch. In Vers 14 heißt es, und ihr sollt einander auch die Füße waschen. Dieses sollt wird übersetzt in, finde ich, eine sehr harmlose Art. Denn im Griechischen wird das Wort aphilo benannt oder ophilo, was vielmehr bedeutet, ihr schuldet es einander. Es ist eine viel stärkere Bedeutung. Es ist nicht nur ein Soll, sondern ein Schulden. Es ist also eher eine moralische Pflicht für uns, Jesu Beispiel zu folgen und einander die Füße zu waschen. Nicht etwas, was wir nach Lust und Laune entscheiden sollten. Und so sollte es bei uns nicht um Titel und Anerkennung gehen oder Stellung, sondern um den Dienst aneinander. Nachfolger sind nicht größer als der Meister. Und wenn der Meister nicht nach Titel und Macht strebt, sondern nach einem Dienst in Liebe, dann auch wir. Oder versuchen wir etwa nach mehr zu streben als unser Meister und Gott? In unserer Zeit sieht es vielleicht anders aus, Menschen zu dienen, so zu dienen wie die Fußwaschung. Denn die Fußwaschung, das gehört nicht mehr zu unserer Kultur, dass wir einander die Füße waschen, wenn wir uns treffen. Aber wir haben trotzdem genügend Möglichkeiten, dieser Liebe, dieser dienenden Liebe Ausdruck zu verleihen. In Vers 1 nochmal heißt es, dass Jesus den vollkommensten Beweis seiner Liebe gegeben hat. Es geht also nicht um diesen Akt der Fußwaschung, sondern es geht darum, einander in Liebe zu dienen. Nur wenige Verse später von diesem Abschnitt sagt Jesus in Johannes 13, 34 bis 35, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das soll unser Aushängeschild sein, die Liebe, die wir weitergeben, wie wir einander dienen, wie wir einander lieben. Als Jesu Nachfolger sollen wir an unserer Liebe erkannt werden. Und diese Liebe scheint in unserer Gesellschaft, wo sich alles um mich dreht, so selten zu sein, dass Menschen überrascht sind, wenn sie ihr begegnen. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Wie wahrscheinlich viele wissen, ich arbeite bei der Post und verteile Zeitungen, Post. Und ich versuche dort einfach, ja, meinen Glauben zu leben, auch wenn ich keine richtige Interaktion mit den Menschen so habe, sondern nur kleine Begegnungen, versuche ich immer einfach mit Freundlichkeit zu begegnen, um einfach ein bisschen, ja, Freundlichkeit an die Menschen zu bringen. Und so grüße ich Leute mit guten Tag und wünsche ihnen einen schönen Tag, nachdem ich weggehe oder so. Und es kommt so häufig vor, dass Leute überrascht sind, dass sie wirklich verdutzt sind und so einen Ausdruck haben, irgendein Fremder hat mir gerade einen schönen Tag gewünscht. So, das ist gar nicht mehr üblich, habe ich das Gefühl. Und es gab eine Begebenheit vor ungefähr einem Jahr, da musste ich ein Paket so einen dritten Stock oder so bringen. Und dann bin ich hochgegangen die Treppen und da kam mir eine alte Oma entgegen, die scheinbar sehr mühsam die Treppen runterging mit so einem Sack Müll. Und ich habe das Paket abgegeben, kam zurück und meinte, soll ich vielleicht den Müll mit rausnehmen für sie? Und sie war so erstaunt, obwohl es für mich keine große Aufgabe war. Es waren im Endeffekt 10 weitere Schritte, die bei den 25.000 Schritte, die ich am Tag mache, eh keinen Unterschied machen. Aber für sie war der Tag gerettet und sie hat nur vor sich so hingesagt, dass es solche Menschen heutzutage noch gibt. Und ich dachte mir, das war ja nichts für mich so. Aber es war eine Freundlichkeit, eine dienende Liebe, die gar nicht erwartet war, die unerwartet einen Menschen berührt hat. Und ein paar Tage später war ich im gleichen Bezirk und ein bisschen die Straße runter ist so ein Kiosk, wo ich dann Post hingebracht habe. Und plötzlich spricht mich die Inhaberin an und sagt, sind Sie der Postbote? Ich so, welcher Postbote? Ich bin Postbote, ja. Und sie so, ja, hier war eine Oma, die hat gesagt, sie haben ihr den Müll rausgebracht und hat gesagt, sie dürfen sich hier was aussuchen, sie kommt das später bezahlen. Und ich dachte, wow, habe ich gar nicht mit gerechnet. Und ich war nur erstaunt, wie so eine kleine Tat der Liebe so viel auslösen kann, wo so viel Freude hervorkommen kann, wo so viel Liebe entstehen kann. Und so habe ich irgendwie ein Stück weit Liebe zurückbekommen und durfte mir da ein kleines Getränk aussuchen an einem heißen Tag, was ja mir gut getan hat. So, ich habe keine Ahnung gehabt, dass das passiert. Ich habe es auch nicht damit gerechnet, habe es auch nicht erwartet. Und trotzdem war es irgendwie so ein schönes Bild, wie dienende Liebe, wie selbstlose Liebe, die nicht daran festgemacht wird, was die anderen dir getan haben, sondern die einfach von Jesus kommt, wie das verändern kann. Zurück zum Text, da sehen wir, dass Jesus noch eine Schippe drauflegt. Denn all das tut Jesus im Angesicht seines Verräters. Denn er wusch auch die Füße und teilte das Mahl mit Judas, der ihn verraten wird. Und wir lesen, dass er wusste, dass Judas ihn verraten wird. Ich finde es so erstaunlich, dass Jesus keinen Unterschied macht zwischen den Jüngern, die ihm nachfolgen, und dem Jünger, der schon im Herzen weiß, dass er ihn verraten wird. Seine Liebe geht über Verrat und Tod hinaus. Wieder ein Beispiel, dem wir folgen sollten. Liebe auch deine Feinde und erhebe dich nicht über sie. Sein Beweis der Liebe war nicht abhängig von den Taten der anderen. Denn selbst seinem Verräter diente er in Liebe und gab ihm somit auch die Möglichkeit, reingewaschen zu werden. Auch er wurde vor einer Entscheidung gestellt. Und genauso sehen wir auch, wie Jesus es am Kreuz macht, wo er spricht, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er spricht Vergebung aus, obwohl keiner nach Vergebung gefragt hat. Er spricht Vergebung aus, während Leute ihn folterten und auslachten, verhöhnten und anspuckten und töteten. Ein Beispiel, dem wir folgen sollten. Mach auch deine Taten der Liebe nicht abhängig von den anderen Menschen, sondern alleinig abhängig von der Liebe, die du von Jesus empfängst. Bedingungslose Liebe. wie er mir, so ich dir. Mein Dienst, meine Liebe zu anderen ist von Jesus abhängig. Nicht davon, wie du mich behandelst. Nicht wie du mir, so ich dir, sondern wie er mir, so ich dir. Und selbst Jesus lebte nach diesem Motto sozusagen. In Johannes 5, Vers 18 sagt er: Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Hier sehen wir, wie der Vater, so auch der Sohn. Wie er mir, so ich dir. Deswegen habe ich auch am Anfang das Beispiel von St. Patrick genannt. Denn auch in seinen Taten sehen wir, dass er sie nicht davon abhängig gemacht hat, was die Leute ihm angetan haben oder wie sie ihn behandelt haben, sondern er kam zurück in das Land, wo er versklavt wurde und brachte Jesu Liebe, Vergebung und Hoffnung. Er brachte diese Botschaft an die Menschen in Irland und Tausende bekehrten sich zum Glauben. Wir sehen, wie solche Leute herausstechen in der Geschichte. Es sind nicht die, die nach dem Motto, wie du mir, so ich dir leben, sondern es sind Leute, die eine andere Liebe haben, eine Liebe, die darüber hinausgeht, was du mir antust, die von Jesus kommt und nicht von dem, wie du mich behandelst. So wie Jesus ihm Vergebung und Liebe schenkte, so gab er auch Vergebung und Liebe weiter an die Menschen in Irland. Ganz nach dem Motto, wie er mir, so ich dir. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wir lesen im letzten Vers: Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Wie mit allem, es ist nur eine Sache zu wissen, was Jesus sagt und lehrt und es zu hören und eine ganz andere Sache, es auch auszuführen und anzuwenden. Der Segen, den Jesus hier verspricht, kommt nicht vom Wissen allein, sondern von der Ausführung. Es ist ähnlich wie bei dem Gleichnis mit dem Haus auf dem Sand. Die zwei Männer, die ihre Häuser gebaut haben, einer auf dem Stein, einer auf dem Sand. Und wenn der Sturm kommt, wird natürlich das auf dem Sand weggeschwemmt, aber das auf dem Stein bleibt stehen. So ist es mit den Leuten, die nur hören, was Jesus sagt und lehrt, aber es nicht anwenden. Und die, die es anwenden, bauen ihr Haus auf Stein und bleiben fest. Jesus fordert uns auf, seinem Vorbild zu folgen und er verspricht seinen Segen dazu. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Ich möchte zum Abschluss zwei Punkte nochmal besonders hervorheben. Der erste Punkt ist, Jesus stellt dich vor eine Entscheidung. Erlaubst du ihm, dir die Füße zu waschen? Nimmst du sein Geschenk der Reinigung und Vergebung an? Lässt du zu, dass er dein Leben aufräumt und reinwäscht? Lässt du zu, dass er dir dient? Diese Entscheidung gilt für jeden, ob du Jesus schon kennst und an ihn glaubst oder auch nicht. Auch ich brauche Jesu Vergebung jeden Tag aufs Neue. Auch als Gläubiger kannst du mit Dingen rumlaufen, die noch nicht bereinigt sind und die dich abhalten, mit Jesus in Gemeinschaft zu treten. Wie Jesus sagt, haben wir keine Gemeinschaft mit ihm, wenn wir seine Vergebung nicht annehmen. Ich möchte dich ermutigen, heute eine Entscheidung zu treffen aufs Neue oder auch vielleicht zum ersten Mal. Nutze doch den Gebetspunkt gleich in den Liedern und lass mit dir beten. Und diese dienende Liebe von Jesus, die können wir auch im Alltag annehmen. Auch es symbolisiert die Vergebung, die Jesus am Kreuz uns bereithält. Aber er möchte dir auch in den kleinen Dingen dienen. Es ist oft so, bei mir zumindest, dass ich denke, ach, das ist zu klein. Ich muss Gott nicht darum bitten, mir da zu helfen. Das kriege ich auch schon alleine hin. Aber nein, Jesus will dir dienen. Er gibt dir diese Entscheidung. Und wie bei der Fußwaschung hat er sich bewusst klein gemacht, um den Jüngern zu dienen. Obwohl er der Herr und Meister ist, obwohl er der Allmächtige ist. Das ist er und das steht gar nicht zur Frage. Aber er möchte uns trotzdem auch dienen und er macht sich trotzdem auch klein, um auf unser Level zu kommen. Wo kannst du in deinem Alltag diese Entscheidung treffen? Zum einen ist es natürlich, die Vergebung anzunehmen, aber zum anderen auch, lässt du Jesus dir dienen im Alltag? Der zweite Punkt ist, wo kannst du in deinem Alltag seinem Vorbild folgen? Lass dein Motto, wie er mir, so ich dir sein. Folge Jesu Vorbild. Und nochmal möchte ich betonen, mach deine Taten nicht davon abhängig, wie die Menschen dir begegnen, sondern begegne ihnen so, wie Jesus dir begegnet. Setze ein Zeichen der Liebe in deinem Umfeld, an dem die Menschen erkennen, dass du zu Jesus gehörst. Nochmal, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen. Du kannst diesen Unterschied in deinem Alltag machen, in deinem Umfeld. Leuten mit der Liebe Jesu begegnen, seinem Vorbild zu folgen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen, ob es vielleicht ist, dass du den Mülleimer von deinem Büronachbarn leerst, weil der immer voll ist oder so. Oder einer wildfremden Person im Alltag den Müll rausbringen. Es kann ganz unterschiedlich aussehen und es braucht gar nicht viel. Es ist kein großer Aufwand unbedingt. Aber es kann so viel Liebe freisetzen, es kann so viel Veränderung freisetzen und Herzen ganz neu erreichen. Wie er mir, so ich dir. Ich möchte nach diesem Motto leben und dafür bekannt sein, dass ich anderen Menschen mit der Liebe Jesu begegne. Was ist mit dir? Lass uns auch gemeinsam aufstehen und ich möchte zum Ende Abschluss beten. Vater, ich danke dir, dass du hier unter uns bist. Ich danke dir für diese Geschichte, die wir lesen dürfen, für diese Fußwaschung, die so viel mehr symbolisiert als nur eine unerdenkliche Tat, die damals ganz und gar nicht üblich war. Ich danke dir, dass du den vollkommensten Beweis deiner Liebe offenbart hast und für uns am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir für deine Vergebung, die jeden Tag neu ist, Gott. Und ich bete, dass wir uns auch jeden Tag neu dazu entscheiden, Ja zu sagen, diese Vergebung anzunehmen. Und so bete ich auch, dass wir deinem Vorbild folgen im Alltag, in unserem Umfeld. Dass wir Menschen mit deiner Liebe begegnen. Dass wir Menschen so begegnen, wie du uns begegnest, nicht wie sie uns begegnen. Ich bete, dass unsere Liebe nicht davon abhängig ist, wie was die anderen uns geben oder wie sie uns behandeln, sondern alleinig von dir. Ich bete, dass wir uns täglich neu füllen lassen von deiner Liebe, sodass wir sie auch weitergeben können und auch zurückgeben können an dich. Dass das, was wir tun, unsere Taten, unseren Dienst, dass es von deiner Liebe inspiriert ist und dass deine Liebe, deine Vergebung der Motor ist für das, was wir tun und für wie wir handeln. Lass uns nach diesem Motto leben, wie du uns, so wir den anderen. Ich bete für deinen Segen und ich bete, dass wir Entscheidungen heute treffen. Für jetzt, aber auch für den Alltag, für die Woche. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Vergebung und deine Liebe. Und wir wollen deinem Vorbild folgen. In Jesu Namen. Amen.